Jesus nachzufolgen ist das größte Abenteuer, das du in deinem Leben erleben kannst. Es gibt nichts Besseres, Spannenderes, Aufregenderes, Erfüllenderes, als Jesus nachzufolgen. So ein Blödsinn. Das stimmt nicht. Alle Erfahrung, alles, was wir erleben, spricht doch gegen das, was ich gerade gesagt habe. Nehmen wir doch einfach mal das, was die Gesellschaft sagt, wie Glaube ist. Na, Kirche, das ist was für alte Leute. Für die, die dem Ende ihres Lebens entgegensehen und merken, oh, ich sterbe bald, da brauche ich irgendwas, woran ich mich festhalten kann. Und guckt in unsere Kirchen. Stimmt. Oder Glaube ist das für die Dummen. Also die nicht in der Lage sind, ordentlich nachzudenken. Weil dann würden sie merken, es gibt da keinen Gott. Gott ist entweder ohnmächtig und kann mir nicht helfen, weil er tut es doch oft nicht. Oder er will es nicht. Und dann brauche ich ihn auch nicht. Und die Kirche ist eigentlich nur ein Verein wie jeder andere, wo es alle Abgründe wie Machtgier, Profitgier und alles andere auch noch gibt. Gut, das sagen jetzt Leute, die Gott nicht kennen. Aber so ein Körnchen Wahrheit ist der doch vielleicht dran. Und unsere eigene Erfahrung, meine eigene Erfahrung, widerspricht doch auch dem, was ich am Anfang gesagt habe. Wie viele Gottesdienste, Predigten, Andachten habe ich durchlitten, weil sie so stinklangweilig sind? Wie oft haben mich Christen verletzt, die sich doch auf die Fahne geschrieben haben, den Willen Jesu nachzufolgen? Und wie oft war ich der, der andere verletzt hat? Wie oft bist du schon beim Beten eingeschlafen oder nach einem Satz abgeschwiffen, weil die Worte doch irgendwie an der Decke enden und es nur ein Monolog war, aber Gott nie antwortet? Und wie oft hast du dich schon beim Bibellesen zu Tode gelangweilt? Namenslisten über Namenslisten. Ah nein, das ist ja Altes Testament. Im Neuen Testament ist ja alles anders. Ja, lies mal Paulus. Wer von euch versteht den denn? Spannend, aufregend. Wenn das wirklich so wäre, dann würde ich jetzt nicht mehr hier stehen. Dann wäre ich kein Pastor mehr. Dann würde ich auch nicht da unten bei euch sitzen. Denn dann wäre ich auch kein Christ mehr. Sowas bräuchte ich nicht. Aber dieses Erleben, das gibt es doch, oder? Und aber das kann es nicht sein. Da muss doch mehr sein. Da muss es doch mehr geben. Und diesem Mehr wollen wir in diesem Jahr und jetzt vor allem in den nächsten Wochen nachgehen. Da muss es doch mehr geben als das, was ich gerade gesagt habe. Next Steps, Schritte ins Meer. Das ist das Jahresmotto. Und ganz konkret, mehr als du glaubst. Das ist unsere erste Predigtreihe. Und heute geht es darum, dass dieser Glaube, von dem wir reden, mehr ist als Tradition. Und ich möchte euch herausfordern, dieses Meer mit mir zusammen zu entdecken. Und ich möchte euch herausfordern, mit dem Bild, was ich gerade gezeichnet habe. Und ich habe ein paar Leute hier grinsen und nicken sehen. Anscheinend geht es mir nicht alleine so. Zumindest bei den langweiligen Predigten habt ihr ganz kräftig genickt. Ich sollte mir zu denken geben. Also lasst uns gucken, ob da mehr ist, ob das alles ist. Und um das zu tun, möchte ich jetzt noch beten. Jesus, du siehst, wie ich um dieses Thema gerungen habe. Du siehst, wie ich mit diesem Bild ringe, was wir Christen manchmal abgeben, mit wie wenig wir uns zufrieden geben. Und ich möchte dich bitten, dass du in dieser Predigt zu uns sprichst und uns Schritte in dieses Meer zeigst. Amen. So, und jetzt frage ich dich direkt mal. Warum bist du hier? Warum machst du dich Sonntagmorgens um 9:30 auf, in einen Gottesdienst zu gehen? Warum machst du diese ganzen frommen Übungen? Warum machst du deine stille Zeit zu Hause? Warum betest du? Warum versuchst du, Gott zu gehorchen? Warum versuchst du, dich an diese Regeln zu halten, die dich doch vielleicht auch so einengen? Ich vermute, die Gründe sind ganz vielfältig. Aber ein Grund, warum du das tust, ist Tradition. Oder nennen wir es anders, ist Gewohnheit. weil man das halt so macht. Weil das halt zu deinem fromm sozialisierten Leben dazugehört. Und das ist erstmal gar nicht schlimm, weil wir ganz viele Dinge aus Tradition machen. Ich bin zum Beispiel Gladbach-Fan. Das ist Tradition, Familientradition. Meine Eltern waren schon Gladbach-Fans. Ich war mit 4 zum ersten Mal auf dem Bökelberg. Ich bin in der Stadt geboren. Und ich habe irgendwann, als ich nach Ansbach gezogen bin, beschlossen, na, Gladbach ist weit weg, ich bin jetzt Club-Fan. War vielleicht eine schlechte Entscheidung, aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe dann sehr schnell gemerkt, ich war einmal Gladbach gegen Club im Stadion, im Club, in voller Clubmontur, weil ich war jetzt ja Club-Fan. Und als Gladbach das Tor geschossen hat, habe ich mitgejubelt. Es funktioniert nicht, ich bin halt Gladbach-Fan, weil das halt schon so immer war. Und das kann ich auch nicht austauschen. Und das könnte ich auf ganz viele andere Lebensbereiche jetzt auch übertragen. Wir machen viele Dinge aus Tradition, aus Gewohnheit. Und auch im Glauben ist es per se erstmal nicht schlecht, dass du hierher kommst, weil man das halt so macht. Aber wenn das der einzige Grund ist, dann ist es falsch. Nein, ich sag's anders. Dann verpasst du so unfassbar viel, weil Jesus mehr für uns hat als Tradition, als Gewohnheit. Und jetzt, dieser Titel von heute, der birgt eine große Gefahr, nämlich, dass sich der Großteil von euch hier zurücklehnt und sagt, ha, Tradition betrifft mich ja nicht. Ich habe ja eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen und darum komme ich in den Gottesdienst, trifft mich nicht. Dann ersetzt es als Gewohnheit, weil man das halt so macht. Und auf einmal betrifft es ganz viele, wenn nicht sogar alle von uns. Und ich möchte mir dieses Thema heute angucken anhand einer Person aus der Bibel. Und ich habe mal überlegt, ich habe noch nie eine Predigt oder eine Andacht über diese Person gehört. Es geht um Manasse. Manasse ist ein König Israels, den ich als den, entschuldigt meine Wortwahl, ziemlich üblen Drecksack abgespeichert habe. Und als wir uns überlegt haben, welcher Text könnte zu dieser Predigt passen, bin ich gerade in meiner stillen Zeit über diesen Text gestolpert und der hat mich nicht losgelassen. Darum möchte ich mir jetzt als erstes mal angucken, wer ist denn dieser Manasse? Wie war die Situation zu seiner Zeit? Dabei lese ich euch dann auch den Predigttext vor und dann kommen noch mal 2 Schritte. Wie kommen wir zu einer Gottesbeziehung, die eben nicht aus Tradition geschieht? Und dann, was bringt uns das? Also, lasst euch mitnehmen auf eine kleine Reise ins Südreich Israels 700 vor Christus. Ganz kurz die Geschichte des Volkes Israels. Es war ein Reich, was irgendwann geteilt wurde in Nordreich und Südreich. Das Nordreich ist zu dem Zeitpunkt, wo wir uns gerade befinden, schon Geschichte, ist von den Assyrern platt gemacht worden. Und das Südreich, da steht's auch nicht mehr wirklich gut. Israel ist ein kleiner Staat, wird zerrieben zwischen den Großmächten Assur, Babylon und Ägypten. Und das Einzige, was dieses Volk eigentlich hätte als Chance, ist seine Bündnistreue zu Gott. Wenn Gott sich nicht um dieses Volk kümmert, haben sie eigentlich verloren. Und diesen einzigen Trumpf, den sie haben, verspielen sie durch ihre Gottlosigkeit. Diese Grafik, die ich euch jetzt zeigen möchte, die kennen wahrscheinlich einige von euch. Ich habe die hier schon mal gezeigt. Das ist auf einem Bild zusammengefasst die Geschichte des Nord- und des Südreiches. Hier haben wir die Zeitachse, oben und unten. Das hier ist das Nordreich, das hier ist das Südreich. Jeder dieser Kegel, dieser Persönchen symbolisiert einen Menschen. Ist die Person gelb dargestellt? Ist sie gottgefällig? Ist sie negativ da? Ist sie schwarz? Ist sie nicht gottgefällig? Ist sie gelb und schwarz? War sie zuerst brav, dann nicht mehr. Man sieht, die Propheten im Nordreich waren alle gelb, wunderbar. Die Könige im Nordreich, da sah es nicht ganz so gut aus. Nur schwarze Personen. Im Südreich bei den Personen dasselbe. Bei den Propheten dasselbe, alle gelb. Und hier haben wir einen bunten Misch, ein paar gelbe, ein paar gelb-schwarze. Und wir haben Manasse. Manasse ist hier. Und Manasse ist die einzige Person auf dieser Karte, die schwarz-gelb ist. Die zuerst böse und dann gut ist. Das macht sie besonders. Und diesem Typen gucken wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Manasse ist 12 Jahre alt, als sein Vater Hiskia stirbt. Und was hatte der nicht für Voraussetzungen, um so ein richtig klasse König zu werden? Denn Hiskia, sein Vater, war einer der frommsten und besten Könige, die das Südreich je gehabt hat. In 1. Chronik 29 heißt es: Und Hiskia tat, was dem Herrn wohlgefiel, und er handelte in allem genauso wie sein Vorfahre David. Hiskia hat den Tempel neu geweiht, hat alle Götzenstatuen rausgeschmissen. Hiskia hat das Passafest neu eingesetzt. Zum ersten Mal seit Hunderten von Jahren wird dieses wichtigste Fest der Juden wieder ordentlich gefeiert, so wie es sich gehört. Er ist ein treuer Diener Gottes. Was für Voraussetzungen, was für ein Vorbild, was für Möglichkeiten von Manasse, diesem Vorbild einfach zu folgen. Aber irgendwas ist bombastisch schiefgegangen. Was? Das wissen wir nicht. Keine Ahnung. Aber es ist gewaltig schiefgegangen. Manasse führt den gesamten Götzendienst wieder ein, den Hiskia abgeschafft hat. Mehr noch, er gebraucht sogar den Tempel Gottes für den Götzendienst. Er stellt eine Aschera-Statue im Allerheiligsten auf. Unvorstellbar, undenkbar. Und als das Volk sich so ein bisschen dagegen auflehnt, richtet Manasse ein Blutbad an und tötet alle, die sich ihm in den Weg gestellt haben. Es gibt fast keinen König, der so negativ beurteilt wird wie Manasse in der Bibel. Eine spätere Legende behauptet sogar, Manasse ist der, der Jesaja umgebracht hat und zum Märtyrer gemacht hat. Schade. Hätte so gut werden können. Tja, hätte Fahrradkette, ein schwarzer König mehr, dumm gelaufen. Aber es kommt anders. Aus Schwarz wird Gelb. Und wie, das möchte ich euch jetzt vorlesen, im Predigtext, 2. Chronik 33, die Verse 10 bis 17. Der Herr warnte Manasse und sein Volk, aber niemand hörte darauf. So weit wie alles gewohnt, ne? Darum ließ der Herr die Heerführer des assyrischen Königs mit ihren Truppen anrücken und Juda erobern. Sie nahmen Manasse gefangen, legten ihn in Ketten und brachten ihn nach Babylon. In seiner Not flehte Manasse zum Herrn, seinen Gott, beugte sich unter die Macht des Gottes seiner Vorfahren und bat ihn um Hilfe. Gott erhörte sein Rufen und ließ ihn nach Jerusalem zurückkehren, wo er wieder als König regierte. Da erkannte Manasse, dass der Herr der wahre Gott ist. Nach seiner Heimkehr ließ Manasse eine zweite, sehr hohe Mauer um die Stadt Davids ziehen. Sie führte westlich an der Quelle Gihon vorbei, durch das Kidron-Tal bis zum Fischtor und um den Tempelberg herum. In allen befestigten Städten Judas setzte er Befehlshaber ein. Er beseitigte alle Götterfiguren und auch die Götzenstatuen aus dem Tempel des Herrn. Die Altäre, die er auf dem Tempelberg und in Jerusalem aufgestellt hatte, zerstörte er und ließ sie vor die Stadt hinauswerfen. Er baute den Altar des Herrn wieder auf, brachte auf ihm Friedens- und Dankopfer dar und forderte ganz Juda auf, nur noch dem Herrn, dem Gott Israels, zu dienen. Zwar opferte das Volk immer noch an den alten Opferstätten, aber ihre Opfer galten nun allein dem Herrn, ihrem Gott. Krasse Lebenswende. Wahnsinn, was da passiert ist. Wie ging das vor sich? Wie ist das passiert? Was ist da mit Manasse passiert? Und welche Auswirkungen hat das ganz konkret? Und was heißt das für uns heute hier im Eichgrund? Das möchte ich mir jetzt in den nächsten zwei Schritten mit euch angucken. Wieder eine Tradition, die drei Punkte gibt es auch heute wieder. Der Grund dafür, dass Manasse Gott nachfolgt, ist nicht die Tradition. Ist nicht, weil das Papa schon so gemacht hat, weil das der Onkel schon so gemacht hat, weil das von mir erwartet wird. Denn dann hätte er zumindest am Anfang seiner Herrschaft sich eine fromme Maske aufgezogen. Er hätte wenigstens so getan, als ob. Er hätte an den Kulten festgehalten. Aber der kippt ja schneller um, als du zugucken kannst. Was war es denn dann? Und ich glaube, das, was Manasse hier bewegt, hat ein Schweizer Theologe vor knapp 100 Jahren in einem Buchtitel auf den Punkt gebracht. Der sagt nämlich: Wahrheit als Begegnung. Was heißt das? Wahrheit bedeutet nicht, dass du die richtigen Dinge glaubst, dass du die richtigen Sachen für wahr hältst. Du kannst glauben, dass Jesus Gottes Sohn war. Du kannst glauben, dass er gestorben und auferstanden ist. Du kannst glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und es bringt dir gar nichts. Jakobus sagt das: Du glaubst, dass es Gott gibt, das tun die Dämonen auch. Und sie zittern. Die Dämonen sind keine Christen, oder? Sind wir uns einig? Und die glauben auch, dass es Gott gibt. Das reine Fürwahrhalten von irgendwelchen Fakten bringt dir nichts. Aber auch das richtige Verhalten, das richtige fromme Leben ist keine Wahrheit. Du kannst hier jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen. Ja, vielleicht hast du das so in der wilden Sturm- und Drangzeit der Gemeindegründung hier erlebt. Boah, hier in der Gemeinde ist es gut. Hier geht die Post ab. Hier ist Bewegung da. Hier ist Lebendigkeit. Und dann hast du das eingeübt. Sonntagmorgen ist Christusgemeinde. Voll gut. Schön, dass du da bist. Aber es bringt dir nichts. Und wenn du den Hauskreis gehst, weil deine Mama schon immer in den Hauskreis gegangen ist und man das halt so macht, wenn du Bibel liest und betest, wenn du dich in das Reich Gottes investierst, wenn du deinem Partner treu bist, wenn du spendest, wenn du probierst, Gottes Gebote im Alltag zu halten und du bist mit dem Herzen nicht dabei, dann bringt dir das überhaupt nichts. Der größte Heilige, der perfekteste Pastor hier auf dieser Welt, dem kannst du nicht ins Herz gucken, ob der wirklich das von Herzen meint. Man kann darauf vielleicht schließen, aber es bringt dir erstmal nichts, dein ganzes frommes Verhalten, wenn dein Herz nicht da ist. Emil Brunner sagt, das alles wird erst dann zur echten Wahrheit, wenn du dem lebendigen Gott begegnest. Wenn dieser lebendige Gott in eine Beziehung zu dir tritt. Wenn du sagst, ja, ich glaube, dass Jesus auferstanden ist. Ja, ich gehe in die Gemeinde. Ja, ich arbeite mit, weil dieser lebendige Gott mein Herr ist, weil er mein Ein und Alles ist, weil ich alles mit ihm möchte, dann wird das Ganze zu einer echten Wahrheit. Und das erleben wir hier in diesem Text. Ich lese euch die Verse 12 und 13 nochmal vor. In seiner Not flehte Manasse zum Herrn, seinem Gott, beugte sich unter die Macht des Gottes seiner Vorfahren und bat ihm um Hilfe. Gott erhörte sein Rufen und ließ ihn nach Jerusalem zurückkehren, wo er wieder als König regierte. Da erkannte Manasse, dass der Herr der wahre Gott ist. Wir erleben hier drei Schritte, die ich mir mit euch angucken möchte. Das erste ist, Manasse sucht Gott. Er merkt in seinem Leben, oh, ich bin hier an den Punkt gekommen, da geht es so nicht weiter. Jetzt sitzen wir hier in Babylon, in Gefangenschaft. Das funktioniert alles nicht so, wie es sein sollte. Ich brauche jemanden, an dem ich mich aufrichten kann. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Ich brauche jemanden, an dem ich mich festmachen kann. Er fängt an, Gott zu suchen. Jetzt kann man daraus nicht schließen, dass du erstmal ganz unten sein musst, um überhaupt Gott suchen zu müssen. Dass du erstmal vollkommen fertig sein musst, drogenabhängig und obdachlos, bevor dein Leben so kaputt ist, dass du Jesus suchen kannst. Aber was wir hier erleben ist, dass Gott gesucht werden will. Und dass da eine Verheißung drin liegt, die entdecken wir nachher nochmal. Also das ist der erste Schritt, zu sagen, wo ist dieser Gott? Ich will den kennenlernen. Ich will was von ihm. Such Gott. Der zweite Schritt ist, Manasse kehrt um. Er tut etwas heute extrem Unpopuläres. Er tut Buße. Das sagen wir noch nicht mal so. Er ändert sein Leben. Er ändert seine Richtung. Er sagt, er erkennt an, Gott, du hast recht und ich habe nicht recht. Ich habe falsch gehandelt und das hast du mir vorher schon gesagt. Und es stimmt, du hast recht, ich liege falsch, es tut mir leid. Er tut Buße. Und jetzt muss ich wieder ein Aber sagen. Jetzt könnte man nämlich sagen, aha, wenn ich also zum Glauben kommen will, dann muss erst ich was tun. Dann muss erst ich umkehren. Dann muss erst ich Buße tun und meine Buße bewirkt dann, dass ich gerettet werde und Jesus tut den Rest dazu. Blödsinn. Ja, es ist genau umgedreht. Übelste, grundlegende Grundlagen. Jesus tut alles für dich. Er hat mit Tod und Auferstehung alles für dich getan. Du kannst nichts dazu tun. Es ist allein seine Gnade. In diesem Text geht es nicht darum, wie du gerettet wirst. Wir gucken diesen Text an unter dem Aspekt, wie kannst du das mehr entdecken? Was sind nächste Schritte, dass du mehr Abenteuer erlebst? Rettung ist ein zweites Thema. Das lassen wir jetzt hier weg. Aber wir merken hier, wenn du das ganze Abenteuer mit Jesus haben willst, wenn du dieses viel mehr, als du glaubst, wenn du entdecken willst, dass es nicht so ist, wie ich am Anfang geschildert habe, dann scheint ein Aspekt zu sein, Gott zu sagen, dass du falsch liegst. Ihm zu sagen, dass es Dinge in deinem Leben gibt, die nicht zu dem passen, was Jesus möchte. Und Manasse redet nicht nur, er tut. Er wird aktiv. Er setzt das in seinem Leben um. Und das Dritte ist, was wir hier erleben, Gott zeigt sich. Er reagiert. Und jetzt muss ich wieder direkt ein Aber sagen. Wenn wir aus dem Text jetzt folgern, kehr um, such Gott und dann muss er sich dir zeigen. Wisst ihr, was das dann ist? Zauberei. Ich kann mit meinen Worten, mit meinen Werken Gott zwingen zu handeln. Nein, Gott ist ein souveräner, ein allmächtiger, ein nicht greifbarer Gott und er handelt, wie er will. Gott kann sich dir zeigen, ohne dass du irgendwas getan hast, wenn er das will. Aber wir entdecken hier, dass da anscheinend mehr ist, dass er da anscheinend ein Versprechen gemacht hat. In Jeremia 29, Vers 13 sagt Gott, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich von euch finden lassen. Nicht, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann muss ich mich von euch finden lassen, sondern dann werde ich. Gott will gesucht werden. Und er legt hier eine Verheißung rein und sagt, Leute, wenn ihr mich sucht, dann bin ich da, dann lasse ich mich finden. Gott will hier aktiv werden. Also, bei Manasse lernen wir drei Schritte. Erstens, Gott suchen. Zweitens, Buße tun. Drittens, Gott zeigt sich. Boah, endlich mal eine Predigt, die konkret ist, oder? Der Drei-Punkte-Plan zur besseren Gottesbeziehung. Herrlich, das müsst ihr jetzt einfach nur anwenden und dann läuft euer Leben. Super, oder? Bitte wartet die Predigt ab. Macht das jetzt noch nicht. Denn das ist gefährlich. Ich glaube wirklich, dass das funktioniert. Aber das hat Konsequenzen. Und diese Konsequenzen möchte ich mir jetzt zum Abschluss mit euch ansehen. Was würden wir erwarten, gerade im Alten Testament? Manasse kehrt zu Gott um und wie heißt es da so schön? Lasst mich nochmal kurz nachgucken. Und er erkannte, dass der Herr der wahre Gott ist. Und da wendete Gott sein Leben und schenkte ihm Macht, Ansehen und Wohlstand. Gibt ihm Geld, gibt ihm viele Frauen, besiegt seine Feinde. Er wird alt und kann sein Königtum ausleben, kann es an seine Söhne vererben. Und am Ende stirbt Manasse reich, alt und lebenssatt. Boah, so cool. Wenn das mal nicht Next Steps zu einem Leben im Meer ist, ne? Also, da ist doch mehr. Und Gott schenkt uns das dann. Und Gott versorgt uns mit allem, was wir wollen. Und wird unser Leben reicher machen. Ja, Pustekuchen. Davon steht kein Wort im Text. Nichts. Die Realität ist anders. Ich lese euch einen Teil von Vers 13 nochmal vor. Gott erhörte sein Rufen und ließ ihn nach Jerusalem zurückkehren, wo er wieder als König regierte. Das passiert vor der eigentlichen Umkehr von Manasse. Eigentlich zählt das überhaupt nicht. Aber wir lassen das mal gelten. Das ist es, was Gott gibt durch die Umkehr, durch die Neuausrichtung von Manasse. Das passiert ihm Gutes. Ich habe es mal gezählt. Das sind 16 Worte. Das hier ist das, was Manasse tut. 4 Verse lang. Ich lese euch das nicht nochmal vor. In Worten 130 Worte. 16 Worte, was Gott für Manasse tut. 130 Worte, was Manasse für Gott tut. Manasse baut die Städte und alles wieder so auf, wie Gott sich das vorstellt. Er entfernt den Götzendienst, er richtet das Volk neu aus. Der geht voll ab für Gott. Jetzt kommt der wichtigste Satz der gesamten Predigt. Wenn du irgendwo abgetaucht bist, schon mal das Essen für heute Mittag geplant hast, die Einkaufsliste für nächste Woche, alles kein Problem, sei bitte jetzt wach. Hör dir diesen Satz an. Wenn du den mitnimmst, bin ich zufrieden. Also. Schritte ins Meer bringen dir nicht, dass Gott mehr an dir handelt. Sie bringen dir nicht, dass Gott dir mehr schenkt. Sie bringen dir nicht, dass Gott mehr für dich da ist, sondern es bringt dir, dass du aktiv wirst und dein Leben freudig für Gott auf den Kopf stellst. Ich wiederhole das nochmal. Wenn du diese Schritte ins Meer gehst, geht es nicht darum, und es bringt nichts, dass Gott mehr für dich tut, sondern du wirst mehr für Gott tun. Das ist das eigentliche Ziel von dem Ganzen. Und ich glaube wirklich, dass es gefährlich ist, aus diesem Boot zu steigen. Es ist gefährlich, sich auf mehr mit Gott einzulassen. Wir Menschen haben die Tendenz dazu. Ich mag dieses Bild vom Wohnzimmer. Wir sitzen im Wohnzimmer unseres Lebens, dann kommt Jesus und wir denken, boah, noch ein Dekoartikel mehr. Ich kann Jesus schön in mein Regal stellen, vielleicht auch an ganz prominente Stelle. Und dann wird mein Leben noch besser, noch schöner. Vielleicht perfekt, weil jetzt ist ja Jesus auch da. Aber so ist es nicht. Jesus ist kein Dekoartikel für dein Leben, sondern Jesus will kommen und dein Wohnzimmer komplett auf den Kopf stellen. Der will nicht ausmisten, der will, dass du ausmistest. Der will, dass du vom Sofa hochkommst und dein Leben neu ausrichtest, neu aufbaust. Und ich könnte jetzt ewig erzählen, was das in welchen Bereichen bedeutet und Geschichten dazu erzählen, aber wir sind eh schon vollkommen über der Zeit. Darum habe ich nur drei ganz kurze Sachen, die auch noch alle mit demselben Buchstaben anfangen, dann könnt ihr es euch noch besser merken. Ja, ich mache es auch ganz kurz. Das erste ist Gaben. Wenn du es wagst, auf die Tradition zu verzichten und diesen Schritte zu gehen hin zu Jesus, ins Meer, dann wirst du entdecken, dass er dich mit Dingen begabt hat, die du vorher dir überhaupt nicht vorstellen konntest. Dann wirst du dich trauen, Dinge zu tun, die vorher undenkbar waren. Dann wirst du aus deiner Komfortzone rausgehen und Aufgaben übernehmen, für die du vorher keine Zeit hattest, keine Lust hattest, keine Notwendigkeit gesehen hast. Und auf einmal merkst du, ey, ich kann da was und ich kann da Menschen was zur Verfügung stellen. Auf geht's. Ich habe mit Jesus Sachen erlebt. Ich tue heute Dinge, die ich mir nicht träumen konnte vorher. Und er hat mich dazu freigesetzt. Das zweite G ist geben. Thema Geld, großes Thema. Steht in der Bibel ganz viel drüber drin. Ganz zwiespältig. Ja? Auf der einen Seite eine super Sache, um Gott zu verherrlichen. Auf der anderen Seite eine Riesengefahr, zum Götzen zu werden. Und wenn du mit Jesus diese Schritte ins Meer gehst, merkst, dass da viel mehr ist, als du eigentlich gedacht hast, dann verliert Geld auf einmal die Rolle in deinem Leben. Dann hast du vielleicht kein Interesse mehr, es zu horten und mehr zu sammeln. Oder aber du hast auf einmal keine Notwendigkeit, mit dir darüber Sorgen zu machen. Auf einmal wird dieser Kollektenkrampf, dieses Loslassen von Geld viel weniger. Und du merkst, ey, ich darf mich da ins Reich Gottes investieren und nicht, weil du musst, weil der Rudi schon wieder sagt, wir haben zu wenig Geld in der Christusgemeinde. Vollkommen egal unsere Finanzen. Das Geld ist ein Mittel, um Gott zu verherrlichen und auf einmal entdeckst du das und merkst, Hammer, eine Möglichkeit, ins Reich Gottes mich zu investieren und ich darf es mit Freude tun. Die größten Wunder meines Lebens habe ich beim Geld erlebt, wo ich gemerkt habe, wenn ich das fröhlich einsetze, tut Gott damit Wunder. Total geil. Gut, das letzte G, ich gebe es zu, ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Gebaren, das ist ein ganz schrecklich veraltetes Wort für Verhalten, aber Verhalten fängt nicht mit G an, also habe ich Gebaren genommen. Dein Verhalten, dein Gebaren wird sich verändern. Du wirst auf einmal Menschen lieben und ihnen vergeben, für die du nur vorher nur Verachtung, ja, übrig hattest, die dich verletzt haben. Auf einmal bist du frei, Dinge loszulassen. Du bist auf einmal Künstler mit deiner Zunge. Du baust Menschen auf, wo du vorher Vandale warst und Menschen niedergemacht hast, verletzt hast, gelästert hast, gespottet hast. Und auf einmal merkst du, dass der Heilige Geist deine Zunge führt und dich verändert. Und du Dinge mit deiner Zunge tust, dass du Dinge sagst oder auch nicht sagst, die das Leben von Menschen verändern können. Du hilfst auf einmal, wo du vorher zu faul warst, einen vom Sofa hochzukriegen, ist es selbstverständlich, dass du für andere da bist. Du gibst fröhlich, weil du weißt, ey, das hat Gott mir jetzt aufs Herz gelegt. Und so weiter. Jesus nachzufolgen ist das größte Abenteuer, das du in deinem Leben erleben kannst. Es gibt nichts Größeres, Besseres, Aufregenderes, Erfüllenderes, als diesem Herrn nachzufolgen. So habe ich eben angefangen, vor sehr langer Zeit. Und ich glaube das. Aber das wirst du nur erleben, wenn du deine Komfortzone verlässt. Das wirst du nur erleben, wenn du die Tradition und die Gewohnheit hinter dir lässt, aus diesem Boot steigst und diese Schritte ins Meer gehst. Vielleicht sitzt du jetzt hier oder vor deinem Bildschirm und kennst Jesus noch gar nicht und denkst jetzt, meine Güte, was redet der Kerl? Das klingt jetzt schon alles sehr radikal, hä? Ja. Weil Jesus ist radikal. Und wenn wir ihn richtig verstehen, gibt es nur dieses ganz oder gar nicht. Und ich möchte dir Mut machen, diese Entscheidung für Jesus zu treffen. Ich möchte dir Mut machen, diesem Herrn zu sagen, wow, das will ich ausprobieren. Die meisten, die jetzt hier zuhören, haben das schon gemacht. Die kennen diesen Jesus schon. Und für euch ist diese Entscheidung vielleicht noch krasser. Denn ich möchte euch zu einer neuen Entscheidung einladen. Keine neue Bekehrung, die braucht ihr nicht. Ihr seid vollkommen neu. Aber diese Entscheidung, die Gewohnheit hinter euch zu lassen, die Gewohnheit neu zu füllen, neu mitzunehmen, nach vorne zu gehen. Ich lade euch ein, diesen Jesus, diese drei Schritte, die hier stehen oder eben standen, ganz bewusst zu gehen. Sucht Gott, kehrt um und rechnet damit, dass er sich von euch finden lässt. Und dann staunt darüber, was Jesus noch für euch bereit hat. Wir singen jetzt noch ein Lied, wir hören jetzt noch ein Lied. Vielleicht ist das der Zeitpunkt, wo ihr das tut. Vielleicht sagt ihr, oh, da müssen wir erstmal drüber reden. Oder da müssen wir erstmal abwarten. Da kommen noch ein paar Gottesdienste zu dem Thema. Auch gut. Aber lass es nicht abprallen. Geh diese Schritte. Amen.